Deutschlandfunk. Hintergrund.
Russlands Privatarmeen. Zunehmende Militarisierung und ein drohender Bürgerkrieg. Von Sabine Adler.
Die russische Armee nennt sich selbst gern die zweitstärkste der Welt. Im Februar 2022 wollte sie in 3 Tagen Kiew einnehmen, was die Ukraine bis heute verhindert, der Generalität Russlands aber viel Kritik beschert. Die vernichtendste kommt von Jewgeni Prigoschin, Milizenchef der berüchtigten Söldnergruppe Wagner, der besten Armee der Welt, findet er. Von dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gehe längst nicht mehr der Geruch der Macht und der Stärke aus, sind sich unabhängige Kommentatoren einig. Der Kreml, das Wahrzeichen der jeweiligen Herrscher in Moskau, wurde von 2 Drohnen angesteuert. Dann schockierte ein ganzer Drohnenschwarm die Hauptstädter. Die eigenen Truppen hielten auch den Überfall auf die Region Belgorod nicht auf. Ein sogenanntes russisches Freiwilligenkorps und die Legion der Freiheit Russlands, alles russische Putin-Gegner, trugen den Krieg von der Ukraine über die Grenze nach Russland. Alexei Baranowski von der Legion klang selbst überrascht von dem gelungenen Coup am 22. Mai.
Stellen Sie sich vor, an diesem Montag konnte ein Teil der Belgoroder Oblast befreit werden. Und es geht weiter mit der Brjansker Oblast und Moskau. Wir zählen auf die Unterstützung der Bevölkerung. Es gibt hunderttausende Anträge von Personen, die sich uns mit der Waffe in der Hand anschließen wollen.
Auch die indigenen Völker in den unterschiedlichen Republiken der Russischen Föderation sehen die russischen Freischärler als Verbündete im Kampf gegen den Kreml. Dass es derzeit viele Freiwillige mit dem Regime Putin aufnehmen, darf bezweifelt werden. Denn nur wenige Russen wollen überhaupt kämpfen, nicht als Freischärler und auch nicht als reguläre Soldaten. Bis zu 300.000 Männer verließen bei der Mobilmachung im Herbst eilig das Land. Und auch die Stärke Russlands wird in Frage gestellt. Dass die Legion und das Korps russisches Territorium angreifen konnten, sei ein Armutszeugnis für die Streitkräfte, schimpfte Jewgeni Prigoschin, der lauteste Kritiker der russischen Armee. Er ließ entsprechend Dampf ab.
Unsere Verteidigung ist vollkommen unfähig. In keinem Staat, der einen Konflikt mit seinem Nachbarland austrägt, kann man einfach so die Grenze passieren. Aber bei uns kann man von der Ukraine, die jetzt im Krieg unser Feind ist, in aller Seelenruhe mit Panzern reinfahren. Mich würde es nicht wundern, wenn sie morgen bis nach Moskau kommen.
Der Finanzier und Warlord genießt Narrenfreiheit. Jeder, der sonst die sogenannte militärische Spezialoperation, also den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, in Frage stellt, riskiert Jahre in Haft. Nicht so Prigoschin. Er geht in die Gefängnisse, rekrutiert dort seine Truppen und lässt kein gutes Haar an Verteidigungsminister Sergei Shoigu und seinen Generälen. Unter den Siloviki, den bewaffneten staatlichen Kräften in Russland, tobe ein Machtkampf, glaubt der Moskauer Politologe Andrei Piontkowski, der heute in den USA lebt. Piontkowski gehört mit seinen 83 Jahren zu den kenntnisreichsten Experten und war 2010 Mitunterzeichner eines Manifests für Putins Rücktritt.
Wen interessiert, in welche Richtung sich das Land entwickelt, muss die täglichen Auftritte Prigoschins verfolgen. Nicht, weil er ein großer Politiker wäre, sondern weil er der Frontmann einer sehr einflussreichen politischen Gruppe ist und sich an ein sehr patriotisches Publikum wendet. Er kennt bei seinen Attacken gegen Shoigu und Gerassimov und das gesamte Verteidigungsministerium keine Grenzen. Er fordert von 7.000 Generälen 6.800 zu bestrafen. Hinter ihm steht eine sehr starke Gruppe, die ich den tiefen KGB nenne, also Spezialeinheiten im Geheimdienst FSB, die 3. Abteilung für Spionageaufklärung. Für die ist es eine tolle Sache, Generäle zu verhaften oder zu erschießen.
Unmut über den Präsidenten und seinen Krieg äußert auch die russische Wirtschaftselite, meist hinter vorgehaltener Hand. Offene Worte kommen nur aus sicherer Entfernung, wie von Alfred Koch, der unter Putins Vorgänger Boris Jelzin Vizepremierminister war und nun schon lange in Deutschland lebt. Er postete wutentbrannt und vulgär im Internet: Ihr habt alles verkackt. Der heutige Unternehmer findet, dass sich seine frühere Heimat in einen Mafia-Staat verwandelt hat.
Die Mafia hat den Staat an sich gerissen, was in einem so großen Land eine Seltenheit ist. Sonst existiert die Mafia ja parallel zum Staat. Aber hier gibt es nur den Mafia-Staat, keinen anderen. So etwas gibt es auf der Welt wohl zum ersten Mal.
Dass jemand wie der Milizenchef Prigozhin so omnipräsent sein kann, wertet er als unheilvolles Zeichen.
Von Prigozhin soll folgende Botschaft ausgehen. Wenn wir in großem Stil mobilisieren, die Rüstungsindustrie auf Kriegswirtschaft umstellen und dann noch den Rest der bürgerlichen Rechte beseitigen und das Land in eine einzige Kaserne verwandeln, dass wir dann vielleicht siegen können. Oder aber wir verlieren. Doch daran wären dann nur der Verteidigungsminister Shoigu und General Gerassimow mit ihrer Unfähigkeit schuld.
Wie Koch sind viele russische Manager schlecht auf Putin zu sprechen, denn ihr Reichtum ist innerhalb eines Kriegsjahres stark geschrumpft, ihr Geld nicht mehr greifbar aufgrund der westlichen Sanktionen, mit denen Russlands gewaltsame Expansionspolitik bestraft wird. Somit zahlen die Oligarchen die Zeche für einen Krieg, den sie zwar nicht verhindert, aber auch nicht gewollt haben und der, wie die Sprengung des Kachowka-Staudamms zeigt, immer zerstörerischer wird. Dass die Firmeneigner dem Schwinden ihrer Vermögen noch lange tatenlos zuschauen, ist nicht anzunehmen. Viele sitzen in den Startlöchern und rüsten ebenfalls militärisch auf. Ähnlich wie kurz nach dem Zerfall der Sowjetunion, als in der jungen russischen Föderation ein Wildwestkapitalismus tobte. Markus Kolb, Militärökonom von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, erklärt, was damals vor sich ging.
Im Chaos der frühen Jelzin-Zeit, also so 92 bis 94, da haben das viele ehemalige Funktionäre und Wirtschaftsmagnaten gemacht. Also diejenigen, die sich damals in dieser Auktion diese Anteilsscheine angeeignet haben und dann die Staatsunternehmen in Besitz genommen haben. Und die haben sich damals eigene Schutzregimenter, kann man sagen, zugelegt und aus diesen Mitteln finanziert, einfach weil sie Angst hatten, dass der Konkurrent sie einfach ermordet. Und das ist dann ein bisschen wieder untergegangen in den Nullerjahren, als Russland sich dann etwas stabilisiert und beruhigt hat. Und heute schwingt das Pendel wieder, denke ich, ein bisschen auf die Gegenseite. Also Oligarchen fangen wieder an, sich eigene Gewaltmittel zuzulegen.
Der Staatsmonopolist Gazprom zum Beispiel hat kürzlich seine Privatarmee gegründet. Sie heißt Staff Center und dient offiziell dem Schutz der Energieinfrastruktur. Das Schema, nach dem die Firma verfahren dürfte, ist erprobt. Auch der Vorläufer der Wagner Privatarmee, das sogenannte Slawonische Korps, war zunächst ein Wachunternehmen, das Öl- und Gasfelder in Syrien schützen sollte. Eine andere Privatarmee führt der tschetschenische Präsident Ramzan Kadyrov an. Er fühlt sich Prigozhin überlegen, obwohl seine Kadyrovtsi auf Telegram oft spöttisch das TikTok-Bataillon genannt werden und nicht über so unerschöpfliche Ressourcen wie Prigozhin verfügen. Prigozhins und Kadyrovs Einheiten sind für ihre Brutalität berüchtigt und sollen vor allem Angst verbreiten. Militärexperte Andrei Pionkowski warnt vor zunehmender Instabilität.
Das sind Privatarmeen, Kadyrovs und Prigozhins. Prigozhin ist der aktivste von ihnen in diesem Bürgerkrieg in Russland. Dass er über so große Ressourcen verfügt, zeigt, dass er Macht hat. Deshalb kann auch der Chef des Generalstabs nicht dem Militärgeheimdienst befehlen, ein Team zu schicken, um Prigozhin zu verhaften oder zu hängen. Das geht nicht, weil bereits ein Bürgerkrieg herrscht und Prigozhin über die stärkste und effektivste Armee verfügt.
Spätestens wenn der Krieg in der Ukraine verloren gegangen sei, könnten in Russland unruhige innenpolitische Zeiten folgen. Denn dann würden neue Verteilungskämpfe drohen, prophezeit Politikanalyst Pionkowski.
In Russland ist bereits ein Bürgerkrieg im Gange. Ein Kampf unter Kriminellen um riesige Vermögen. Schurkenbanden bereiten sich darauf vor, die riesigen Vermögen aufzuteilen, die nach dem Sturz der derzeitigen Regierung ohne Eigentümer sein werden. Das sind alles Multimilliardäre. Es geht um Rohstoffe, riesige Nickel-, Aluminium- und Stahlwerke. Um all dies wird ein Krieg zwischen diesen Privatarmeen begonnen werden.
Keine Einzelmeinung, denn die Entwicklung geht eindeutig in eine Aufrüstung außerhalb staatlicher Strukturen. Zusätzlich zu den Wagner- bzw. Kadyrow-Einheiten und der Gazprom-Privatarmee soll auch Verteidigungsminister Sergei Shoigu seine eigene Miliz aufgestellt haben, parallel zu den regulären Streitkräften. Und es würden weitere folgen, warnt Leonid Nevslin, ehemaliger Geschäftspartner des Ex-Ölmagnaten Michail Khodorkovsky.
Es gibt noch andere Leute mit Geld und Macht, die sich und ihre Angehörigen mit genau solchen Formationen schützen wollen. Der Krieg gegen die Ukraine ist für sie ein guter Vorwand, sich solche Militärverbände zuzulegen. Es mehren sich bereits Informationen über die Entstehung solcher Firmen.
Schon jetzt existieren unzählige private Sicherheitsfirmen, zum Beispiel Ferax, die RSB-Gruppe, die Tiger Top Rent Security oder Redut Antiterror, die laut Verfassung verboten sind, die aber seit Jahren weltweit agieren. Alles Einheiten neben Armee, Polizei, Geheimdiensten und Nationalgarde. Jede Menge bewaffnete Truppen, die gegeneinander konkurrieren. Nevslin hat bereits Erfahrung in Machtkämpfen mit Putin. Khodorkovsky und er haben vor rund 20 Jahren die Ölfirma Yukos verloren. Auch deshalb hüten sich heute die meisten Oligarchen, den Krieg öffentlich zu kritisieren. Alexei Mordaschow ist heute der reichste Mann Russlands. Er nennt den Krieg nur ganz allgemein eine Tragödie zweier brüderlicher Nationen. Aber es braucht keine öffentlichen politischen Kommentare, um zu erfassen, wie Russlands Wirtschaftsbosse über den Krieg denken. Dazu genügt ein Blick auf die Bilanzen. Mordaschow ist derzeit 20 Milliarden Dollar schwer. Damit besitzt er 10 Milliarden weniger als noch vor Kriegsbeginn. Der Mehrheitseigentümer des größten russischen Stahlproduzenten, Severstal, sieht sich als Opfer, wegen der Sanktionen der Europäischen Union gegen ihn. Leonid Nevslin, ehemals im Management von Yukos, lebt seit Jahren in Israel. Er will erfahren haben, dass es auch im engsten Kreis von Putin rumort. Er fasst seine Annahme in drastische Worte.
Da gibt es den Clan von Sjetschin und den von Kowalczuk. Medvedev hat schon keinen Clan mehr. Er weiß, dass er bald wie ein Ferkel von den erwachsenen Schweinen getötet wird, sobald Putin ihn nicht mehr schützt. Früher drang von solchen Auseinandersetzungen absolut nichts nach außen. Das ist jetzt anders. Und das heißt, dass Putin schwach wird. Absolute Ruhe wäre besser. Sie wäre ein Zeichen, dass er das Sagen hat.
Stattdessen häufen sich Nachrichten von Managern, die von Balkonen fallen bzw. ihre Familien und sich umbringen. Zum Beispiel der Vorstandschef des russischen Ölkonzerns Lukoil, Ravil Maganov. Er stürzte aus dem Fenster einer Moskauer Klinik. Die Gruppe der Siloviki, also der bewaffneten staatlichen Kräfte in Russland, scharte sich lange fest um Putin. Prigoschins Attacken, stets vorgebracht in Fäkalsprache, sind ein nicht zu übersehendes Signal, dass etwas in Bewegung geraten ist. So mancher wartet schon gespannt darauf, wann Prigoschin zurückgepfiffen wird. Doch der überschreitet immer neue Linien. An dem für Putin heiligen 9. Mai, dem Tag des Sieges, nannte er dem Präsidenten selbst indirekt einen Opa und, nicht so grob übersetzt, Vollidioten. Bei den Menschen kommen solche Worte gut an, vor allem, wenn sie sich gegen die obersten Repräsentanten richten.
Während sich die Kinder der Elite mit Cremes einschmieren und das im Internet zeigen, kommen die Kinder der einfachen Leute zerfetzt in Zinksärgen zurück. Das wird noch mit einer Revolution wie 1917 enden. Ich empfehle der Elite, ihre verdammten Söhne zu nehmen und in den Krieg zu schicken. Und wenn dann auch welche von ihnen begraben werden, sagen die Leute, dass es jetzt gerecht zugeht.
Auch der Politologe Abbas Galyamov, er ist ein früherer Redenschreiber von Putin und lebt jetzt im israelischen Exil, erklärt sich Prigoschins Duldung mit dem Rückhalt, den dieser vermutlich im Geheimdienst und bei anderen Putin-Vertrauten genießt.
Prigoschins wichtigste Botschaft ist, sich als Oppositioneller zu geben, der außerhalb des herrschenden Systems steht und im Land eine Revolution anzetteln will, weil er als einziger in der Lage ist, das Land zu retten. Aber gleichzeitig verhält er sich dem FSB gegenüber respektvoll. Und es sieht so aus, als wäre er mit dem Geheimdienst verbunden, mit Patruschew und Sjetschin.
Gemeint sind Nikolai Patruschew, Sekretär des Sicherheitsrats, früherer FSB-Chef und einer der engsten Vertrauten Putins. Falke unter den Falken, mit einer tiefen Abneigung gegen den Westen und großen Affinität zu Verschwörungstheorien. Und Igor Sechin, früher KGB und heute an der Spitze der Ölfirma Rosneft. Wagner-Chef Prigozhin genießt demnach die Rückendeckung der Geheimdienste. Auch Politologe Galjamov bescheinigt dem Söldnerboss ein großes zerstörerisches Potenzial, das tatsächlich einen Bürgerkrieg auslösen könnte. Wobei er und andere Experten darunter nicht eine Wiederholung der Kämpfe wie nach der Oktoberrevolution 1917 verstehen. In Russland gärt es in der Elite. Die Massen sind zum Schweigen verurteilt. Putin kontrolliert das Land sowohl politisch als auch finanziell. Weil er das nicht offen tun kann, wird sein Besitz von seinen engsten Vertrauten Juri Kowaltschuk, Gennadi Timtschenko und anderen verwaltet. Wenn Putin den Krieg verliert und damit stürzen oder sterben sollte, wären sie nicht nur die formellen, sondern auch die tatsächlichen Inhaber dieser Vermögen und könnten als eingetragene Besitzer ihre Ansprüche geltend machen. Dann könnten aber auch neue Konkurrenten auftauchen, die ein Stück vom Kuchen abhaben wollen. Eine solche Konstellation lässt Böses erahnen, findet der Militärökonom Kolb.
Gazprom ist pro forma ja sogar ein börsennotierter Konzern, aber wenn Sie der alten Frage folgen, follow the money, ne? Also wer hält letztlich die Kontrolle, dann laufen alle Fäden zu Putin bzw. zu den Siloviki, die das in seinem Namen halten. Das ist schon in gewisser Weise gefährlich.
Auch aus Angst vor möglicherweise anstehenden Verteilungskämpfen könnte Gazprom-Chef Alexei Miller seine Privatarmee gegründet haben. Experten wie Kolb halten ein Szenario, dass Russland entlang der geografischen Grenzen der Oblaste und Regionen zerfällt, für denkbar. Vor allem, weil die Verfassung ethnischen Minderheiten große Autonomierechte einräumt. Zweierlei Interessen könnten da zusammenfallen.
Angenommen, manche von denen kommen jetzt auf die Idee, mehr Autonomie zu erhalten, dann könnte so jemand wie Miller tatsächlich kommen und sagen, ja Moment, aber ich bin Gazprom, ich habe hier die gesamten wirtschaftlichen Ressourcen in der Hand, ich biete euch was an, damit ihr euch auf meine Seite schlagt. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Die autonome Region der Nenzen oder die Halbinsel Jamal, wo also sehr, sehr wenige Menschen wohnen, aber wo der Großteil der Rohstoffressourcen sich konzentriert.
Auch im Nordkaukasus ist mit Unruhe zu rechnen. Denn in der Internationalen Legion der Ukraine kämpfen gleich zwei tschetschenische Einheiten, das Scheich Mansur und das Tschochar-Dudajew-Bataillon, die beide antirussisch und gegen Kadyrov eingestellt sind und vielleicht noch einmal gegen Moskau und für die Unabhängigkeit Tschetscheniens antreten könnten.
Es wäre im Prinzip auch möglich, dass in Tschetschenien selbst bewaffnete Konflikte losgehen,
die dann leicht auf Dagestan übergreifen könnten. Damit drohe die Erschütterung einer weiteren Region, warnt Markus Kolb.
Dagestan grenzt direkt an Aserbaidschan. Aserbaidschan kann nicht tolerieren, dass im Norden dann da Instabilität entsteht, was dann wieder Armenien wieder in die... Ne? Und so, und je länger der Krieg sich in diese Richtung entwickelt, also und je mehr Putin hinterfragt wird, ich denke, desto mehr werden diese unterdrückten Dynamiken wieder aufleben.
Mit Russlands Eroberungskrieg in der Ukraine strebt Putin die Vergrößerung der Russischen Föderation an. Doch die historische Erfahrung zeigt, dass Imperien, die Kriege verlieren, auch zerfallen können. Damit könnte von ihm, Putin, der das schlimmste Unglück des 20. Jahrhunderts im Zerfall der UdSSR sah, am Ende die größte Gefahr für den Bestand Russlands ausgehen, weil er selbst durch seinen Krieg das innere Machtgefüge seines Landes zerstörte.
Das war der Hintergrund. Russlands Privatarmeen, zunehmende Militarisierung und ein drohender Bürgerkrieg. Von Sabine Adler. Redaktion Susanne Elka-Fief.